Radio frei. 96,2. Herbst, da mag ich nicht.
Monatsrückblick.
Radio frei.
Und damit hallo und herzlich willkommen für den Monatsrückblick für die 30 Tage im September. Ich habe mal geschaut, was haben wir alles von Radio frei berichtet in diesen 30 Tagen. Es war insofern ein besonderer Monat, weil wir auch Großgeburtstag gefeiert haben Ende September, direkt hier vor Ort in den neuen Räumlichkeiten der Johannesstraße 156 beziehungsweise im Innenhof gab es ein großes Fest. Zusammen mit dem Kickerkeller haben wir gefeiert. Und Anfang September gab es einen weiteren Christopher Street Day in Erfurt, einen CSD, in der sich queere Menschen versammelt haben, für ihre Rechte eingetreten sind. Also Menschen, die schwul sind, die lesbisch sind, die transsexuell sind, sie waren alle da. Und mittendrin war auch ich und hier sind ein paar Eindrücke.
Liebe queere Community, liebe Allies, es ist CSD in Erfurt!
Vor allem wichtig jetzt zu der Zeit auf solche Demos zu gehen, weil es ja
wegen dem politischen Klima.
Ja, also ich habe Homophobie auch schon aktiv erlebt bei mir selber und wir wurden auch schon öfters mal angegriffen, also in Form von Prügeleien und so weiter, weil es halt Transleute sind.
Habt ihr eine Erklärung dafür, warum in Teilen der Gesellschaft, muss man sagen, eben immer noch diese Homophobie vorhanden ist?
Also ich denke halt, dass es auch sehr viel von zu Hause immer mitgebracht worden und dann diese Gruppendynamik so, vor allem wenn es jetzt, sagen wir mal, so in die rechte Schiene so schauen, die sind ja sehr, die wollen ja die Jugend jetzt sehr begeistern und geben denen so mit so, ey, du kommst zu uns, du kannst dazugehören, wir wertschätzen dich, sei wie wir. Und dann wird denen halt so gesagt, ja, das ist scheiße. Und dann denken die das dann halt auch. Und ja.
Die nächste Forderung richtet sich an alle demokratischen PolitikerInnen. Arbeitet nicht mit RechtsextremistInnen zusammen. Rechtsextreme Parteien und Gruppierungen arbeiten aktiv daran, die Rechte von queeren Menschen einzuschränken. Lasst nicht zu, dass Hass und Hetze auf dem Rücken marginalisierter Gruppen ausgetragen werden. Hört auf, populistische Ansinnen zu übernehmen, seien es Genderverbote oder Abschiebungsgeschwurbel.
Ich glaube, das ist wirklich das, was Polarisierung passiert. Es gibt so kaum, nicht mehr so viel Mitte, Personen, die einfach keine Meinung mehr haben. Sondern es ist eher Personen, die wirklich sehr bewusst sich dafür einsetzen und versuchen, auch inklusiv zu sein. Und dafür auch mehr Personen, die vielleicht auch ohne, dass sie wirklich viel Bezug haben, aber einfach durch Bekanntenkreis, Umfeld, dann aber schon sehr starkes auch Gegenposition mehr haben, als es, ich sag mal, vor 5 Jahren so war.
Ich finde es trotzdem interessant, auch für mich zu beobachten, politisch sind ja einige Weichen gestellt worden. Erst dieses Homo-Ehe noch in Nullerjahren, dann die Ehe für alle, die auch in Teilen der CDU ja mitbeschlossen wurde. Hast du eine Erklärung für diesen Widerspruch, dass auf der einen Seite politisch das in eine, zumindest die Tendenz stimmt, in die richtige Richtung, auf der anderen Seite ich zumindest das Gefühl manchmal auch von einer gewissen Rückwärtsgewandtheit hat und immer noch Vorurteilen?
Ja, es ist komplex. Ne? Ich würde sagen, dass wer queer ist und in der Gesellschaft gelebt hat, auch bis vor ein paar Jahren, wo sich politisch so ein Shift auch bewegt hat, hat immer auch Homophobie und Transphobie erlebt. Ne? So, weil es gab natürlich politische Bewegungen, die sehr wichtig waren, aber die waren natürlich, reflektieren nicht immer das, was Personen dann auch real erleben. Und das heißt, man hat immer auch noch Vorurteile erlebt, weil man im einfach nicht erwartet wird, dass man eine Frau mit einer Frau verheiratet ist und dann 10-mal gefragt wird, ob das jetzt die Mitbewohnerin ist. Und das war definitiv so. Dass es jetzt so zum politischen Gegenstand geworden ist, um so auch einen Gegenpol zu erzeugen, das ist eher eine neuere Bewegung. Aber ich würde sagen, so die Vorurteile und so, es waren vorher noch nicht völlig abgebaut. Und das ist natürlich immer ein Unterschied. Ne? So, bürgerliche Wahrnehmung und politische Standing oder politische Entscheidungen.
Wir können da gleich mal so einen Sprechchor machen. Ich sag nie wieder still und ihr antwortet mit lauter denn je.
Nie wieder still! Lauter denn je!
Entschuldigung, Radio frei aus Erfurt, aber ganz kurz stören. Ich wollte mal fragen, was da auf dem Plakat steht. Also es ist ein Bürgerradio.
Nazis nerven mehr als Wespen.
Kommt ihr aus Erfurt oder seid ihr zugereist?
Wir kommen näher Artern.
Wie ist in Artern die Situation, um mal so zu fragen? Das ist ja alles ein bisschen kleiner.
Also ich glaube, in Artern könnten wir jetzt nicht so rumlaufen. Aber hier finde ich, die Stimmung ist ganz entspannt. Ja.
Was ist euch heute wichtig, also dass ihr am CSD teilnimmt?
Für uns ist einfach die Freiheit wichtig, dass wir machen können, was wir machen wollen und uns ausleben dürfen, ohne das Problem zu haben, dass wir Angst haben müssen, rumzulaufen.
Habt ihr selber schon konkret Vorurteile erlebt?
Ja, schon öfter. Vor allem in der Schulzeit war das immer sehr schwierig. Da gab es schon viel Mobbing, was das Thema anging.
Ich will aber mit einer Bemerkung beginnen, die vielleicht die Erfurter, die die Lokalzeitung gestern gesehen haben, verstehen. Ich bin ein Oldtimer und ich bin nicht vom CSD vertrieben worden, sondern ich bin vom CSD eingeladen worden und es ist mir eine große Ehre, Schirmherr des diesjährigen CSD sein zu dürfen. Ich verneige mich vor euch, dass ihr nie wieder still sein wollt. Und ich verneige mich vor euch, dass ihr mit Buntheit unterwegs seid. Und ich verneige mich vor euch, weil ihr euch nicht einschüchtern lasst. Lasst uns zusammenhalten. Nie wieder still.
Entschuldigung, ganz kurz Radio, ich wollte dich erschrecken. Ganz kurz Radio Frei aus Erfurt. Ich wollte wissen, warum du heute hier bist, also was dich hier interessiert hat.
Ich bin selber schwul, ich komme aus Berlin, ich bin eigentlich nur zufällig hier. Ich wollte mir hier nur eine Wohnung besichtigen, weil ich anfange zu studieren. Und ich finde es mega geil, dass sowas hier ist. In Berlin, man hört immer nur Erfurt und Thüringen, relativ rechtsgerichtet, konservativ und so. Und dass man dann sowas auch zufällig sieht, finde ich top. Genau.
Dann letzte Frage schon, das ist gerade ja alles. Berliner, bist du sozusagen von vornherein im toleranten Umfeld aufgewachsen?
Sicher hat es ein bisschen was damit zu tun, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so einen großen Unterschied macht. Also meine Eltern, wir wohnen trotzdem in einem relativ konservativen Bezirk von Berlin. Es ist jetzt nicht so, dass nur weil es Berlin ist, dass alles super links ist. Genau.
Also ich glaube, hier geht es wirklich einfach nur darum, dass Leute zusammenkommen, dass sich Leute gesehen fühlen und dass man hier ist und Spaß hat, glaube ich.
Give me a
Ihr seid mittendrin im Monatsrückblick September hier bei Radio Frei. Mein Name ist Reinhard und wir haben eben gerade ein paar Eindrücke gehört vom Christopher Street Day, welcher am ersten Wochenende im September hier in Erfurt stattgefunden hat. Mehrere hundert Menschen sind gekommen. Es war wirklich richtig voll. Es gab einen Umzug. Wir waren mit dabei, haben uns das genau angeschaut. Und Schirmherr war diesmal der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow von den Linken. Jetzt ist er Bundestagsvizepräsident und er war auch kurz vor dem CSD direkt hier im Studio A und hat mit Asmus gesprochen, unter anderem eben darüber, wie er seine Aufgabe als Schirmherr sieht und wie auch seine Erfahrungen waren bislang. Also er holt etwas weiter aus.
Ich stehe symbolisch an der Seite von allen, die sich so organisieren und sagen, wir wollen unsere unterschiedliche Form zu lieben auch zeigen. Und wir wollen einfach damit nicht mehr in einer Gesellschaft leben, die ich noch als Jugendlicher erlebt habe. Also schwul sein in meiner Kindheit, in meiner Jugend war verheerend. Der Paragraph 175 hat damals noch vollumfänglich gegolten. Und die Hässlichkeit in unserer Gaststätte, wenn es hieß am 17. Mai oder wenn die Formulierung kam, das ist ein warmer Bruder, der feiert am 17. Mai Geburtstag. Da habe ich als Kind gar nicht verstanden, was die meinten. Aber ich habe gespürt, wie böse es war. Diese Form der Einordnung, das ist ein warmer Bruder. Ich wusste nicht, was ein warmer Bruder ist. Ich wusste nicht, warum der am 17. Mai Geburtstag hat. Das hat sich mir später alles erst sozusagen, als ich politisch angefangen habe, die Sachen besser zu verstehen, dann habe ich auf einmal gesagt, ach so, darum ging es die ganze Zeit, jedes Mal einen Menschen fertig zu machen. Und ich erinnere mich eben noch, der Mann hieß, glaube ich, General Kiesling. Da reichte schon die Behauptung, er könnte schwul sein als NATO-General. Und danach wurde er abgesäbelt. Also, und deswegen sage ich, erinnere mich an diese Zeit. Und ich möchte in so eine Zeit nicht zurück. Ich möchte nicht wieder in einer Zeit leben, in der die Hausfrau zu Hause zu sein hat, also die Rolle der Mutter wieder zu Hause gespielt wird, die Einordnung, wie sexuell zugeordnet gelebt wird, also die Familie, Mann, Frau, drei Kinder. Und wenn ich diese Bilder sehe, teilweise KI generiert, die da als Werbeplakate wieder im Umlauf sind, dann denke ich, ja, da möchten welche zurück in die Zukunft, aber richtig zurück. Und denken, das wäre unsere Zukunft. Und deswegen sage ich, für mich ist der CSD ein Anlass zu sagen, es ist eine Form der Selbstermächtigung und der Befreiung derer, die anders lieben. Und ich finde, jeder hat das Recht, auf seine Art sein Leben zu leben, solange einem anderen Menschen nicht sein Recht wegnimmt. Und deswegen ist für mich die CSD-Präsentation und das CSD-Sichtbar machen eben auch Ausdruck, ich habe ein Recht, mein Leben zu leben und keiner hat das Recht, mir meine Form von Leben zu nehmen. Und dieser Spannungsbogen gesellschaftlich, den müssen wir, glaube ich, neu aushandeln, weil er im Moment massiv angegriffen wird. Und deswegen müssen wir uns an die Seite von Menschen stellen, die anders lieben oder sich anders in ihrem Körper fühlen. Ich weiß nicht, warum ein Mensch, der für sich spürt, dass er irgendwie anders drauf ist. Ich weiß nicht, warum ich dem einreden muss. Er muss jetzt aber sagen, dass er männlich oder weiblich ist. Wenn er sagt, nein, bin ich nicht, ich fühle mich anders, dann habe ich den Respekt davor und sage, okay, ist interessant, war mir persönlich nie klar, dass es sowas gibt, aber ich nehme es jetzt zur Kenntnis, dass es das gibt. Und wenn es so ist, dann möchte ich, dass derjenige auch ganz normal, respektvoll auch angesprochen wird. Deswegen gehe ich auf solche Menschen zu und sage, wie möchtest du von mir angesprochen werden? Und ich finde, ich kann mir auch dann merken, dass jemand sagt, nee, ich möchte anders gesehen werden. Und ob das dir gefällt oder nicht, es ist mein Körper und es ist mein Kopf. Und bei mir, ich habe darunter gelitten. Und auch da nochmal so eine Geschichte aus meiner persönlichen Umfeld. Meine Schwester war Linkshänderin oder ist immer noch Linkshänderin. Was die in der Schule, also ist eine ältere Schwester, da bin ich von den vier Geschwistern der Jüngste. Und was die erlebt hat, die hat noch auf die Hand gehauen gekriegt mit dem Lineal zum Umerziehen. Das ist nur so ein Beispiel. Und wenn man so sagt, also schwul sein ist krank, schwul sein muss gesund gebetet werden. Und da gibt es auch Heilungsmethoden. Da wird mir immer Himmelangst. Das ist eine Geschichte, die mir eher Sorgen macht, wenn man so daherkommt und dann eine Gemeinde oder eine vermeintliche Kirchgemeinde dann sagt, wir beten jemanden gesund, weil er ist krank und der liebe Gott habe nicht gewollt, dass es sowas gibt. Dann denke ich immer, wie irre ist das? Wo sind wir da? Jeder muss auf seine Art glücklich werden können. Und das Grundprinzip muss heißen, solange er oder sie mir nichts nimmt, solange muss ich auch ermöglichen, dass er so ist, wie er ist. Und wenn er angegriffen wird, brauchen wir Schutzräume, wo solche Angriffe auch unterbleiben oder wo man auch sich stark macht, damit man gegen Angriffe, ob verbale oder körperliche Angriffe, man nicht wehrlos ist.
Sie haben ja eben die Debatte im Bundestag mit angesprochen, wo Sie moderiert haben. Und da gibt es in letzter Zeit den Begriff, der in der Öffentlichkeit durch die Medien wabert, den Begriff Vibe-Shift. Das jetzt mit der Wahl von Merz und Trump, wenn man jetzt vergleicht zum letzten Sommer, die Einstellung von, sagen wir, großen Firmen und in der Öffentlichkeit, dass diese Unterstützung, diese öffentliche Unterstützung für queere Themen wieder massiv zurückgegangen ist. Erleben Sie den nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der Politik, wie Sie eben gesagt haben, die AfD, aber wir haben ja auch gesehen von der CDU, von Ihrer Kollegin Klöckner oder von Merz kamen ja diese Themen. Ist das für Sie ein wirklich wahrnehmbares Phänomen oder ist das so ein Thema, was eher in den Medien kursiert?
Also den Begriff kannte ich nicht, kann mir auch im Moment wieder mal nichts drunter vorstellen. Dafür bin ich dann wieder ein etwas älterer Mensch, was Vibe-Shift bedeuten könnte. Aber das, was Sie beschreiben, das erlebe ich ja. Also wir erleben internationale Konzerne, die sich aufgemacht haben. Da geht es gar nicht darum, dass man speziell queere Themen bearbeitet, sondern dass man Vielfalt bearbeitet. Also die Frage Diversity Management, das ist etwas, das habe ich von meiner Frau gelernt. Die ist mit so einem Thema, ist die als Schülerin, als Person, die solche Unterrichtseinheiten vermittelt und die ist auch als Trainerin in Betrieben tätig gewesen. Da geht es um die Form von Vielfalt. Das kann religiöse Vielfalt, das kann auch die Form von geistiger Vielfalt, also die Frage von Einschränkungen oder eingeschränkten Menschen. Die unterschiedlichste Art, dass man sagt, die Stärken von jedem. Und in der Unterschiedlichkeit sich gut auszuhalten. Und da spielt Queersein eine Rolle, die man ernst nehmen muss, die da eingebettet ist. Und ich sage, es ist weit mehr wie einfach nur die Reduktion auf queer. Und jetzt kommt Donald Trump und sagt, das muss alles raus. Das ist alles verbrecherisch, das ist alles falsch. Da kommt dieses Radikal-Evangelikale durch, das sozusagen in Amerika mittlerweile auf einem hohen Level geprägt wird und Konzerne, die sich nicht daran halten oder Hochschulen, die sich nicht daran halten, sich diesem Druck zu unterwerfen, werden ja in Amerika mittlerweile massiv behindert, kriegen Gelder gestrichen, werden eingeschüchtert, werden ja an die Wand gedrückt. Und dass sich deutsche Unternehmen, die in Amerika Geschäfte machen, dem unterwerfen, das finde ich schwierig. Dass man im vorwegeilenden Gehorsam sagt, das machen wir jetzt. Die ganzen Buntheitsprogramme, die ganzen Diversity-Programme nehmen wir raus, weil wir nicht mit den amerikanischen Denkmustern von Donald Trump und seiner Administration anecken wollen, weil wir nicht unter Druck gesetzt werden wollen, machen wir es freiwillig. Das ist sozusagen das Vorweggenommene. Und das ist der Rückfall. Deswegen sage ich, wir erleben gerade, dass es ein Zurück in ein Weltbild gibt, das ich quälend in Erinnerung habe. Und jetzt will ich nur mal eine Lanze brechen für meine Kollegin Julia Klöckner, also die Präsidentin. Ich muss es nicht tun, aber ich will es doch tun. Weil die Frage, hat sie verboten, dass die Mitarbeitenden des Bundestags am CSD in Berlin teilnehmen? Nein, hat sie nicht verboten. Sie hat nur keinen freien Tag mehr, also der Geschäftsführer des Bundestages, sozusagen die oberste Amtsperson, hat gesagt, es gibt keinen freien Tag mehr als Ersatz dafür, wenn jemand das vorbereitet von dem queeren Netzwerk. Ich fand das bedauerlich, dass das am Ende so aussah, als ob niemand zum CSD gehen sollte. Ich hätte mich gefreut, wenn mit einer großen Menge von Menschen aus dem Bundestag Mitarbeitende am CSD auch sichtbar geworden sind. Und dann gab es die Debatte um die Regenbogenfahne. Und da hat sie angeordnet, dass sie am 17.05., also am Eidehop-Tag, also am internationalen Tag gegen Schwulenfeindlichkeit, am 17.05. hängt die Regenbogenfahne über dem Reichstag. Das hat sie ausdrücklich angeordnet. Das ist leider in der Debatte völlig untergegangen, weil sie dann gesagt hat, also am CSD in Berlin, der nicht am 17.05. stattfindet, da soll die Regenbogenfahne nicht hängen. Und ihre Begründung war, sie möchte auch nicht, wenn der Marsch des Lebens in Berlin ist, also die evangelikalen Abtreibungsgegner, möchte sie auch nicht, dass die dann kommen und sagen, sie möchten ihre Fahne auch auf dem Reichstag haben. Das war ihr Argument. Man muss das nicht teilen. Aber ich will erklären, dass am 17. Mai auf dem Reichstag offiziell die Regenbogenfahne hängt, auch in Zukunft. Das ist ihre Anordnung. Und das habe ich dann auch respektiert, habe gesagt, okay, meine Entscheidung in Thüringen war eine andere. Ich habe angeordnet als Ministerpräsident, dass am CSD jeweils die Fahne aufgezogen werden kann, nicht aufgezogen werden muss. Und da, wo ich selber zuständig war, in Berlin in der Landesvertretung oder in Erfurt in der Staatskanzlei, haben wir sie am jeweiligen CSD-Tag auch aufgezogen und sichtbar gemacht.
Es begann mit einer scheinbar kleinen Meldung Anfang November 2011 in Eisenach. Eine Schießerei, ein Wohnwagen, zwei Männer wurden getötet nach einem Banküberfall. Und dann wurde es immer größer und größer. Denn es war dann klar geworden, der sogenannte NSU ist aufgeflogen. Selbst ernannt, selbst genannt so, nationalsozialistischer Untergrund. Eine Terrororganisation, bei der 10 Menschen zwischen 2000 und 2007 starben. Menschen mit Migrationshintergrund. Und der erste, der ermordet wurde vom NSU, von Uwe Böhnhardt, von Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, die dahinter standen, war Enver Zsimzsek, ein Blumenhändler, der am 11. September 2000 ermordet wurde. Das ist jetzt 25 Jahre her und Grund genug für eine neue Studie des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, IDZ abgekürzt, und mit deren Leiter Dr. Axel Saalheiser, mit dem Uli im September gesprochen hat. Und sie wollte unter anderem mal wissen, es gab ja mehrere Untersuchungsausschüsse, was überhaupt so ein Untersuchungsausschuss bewirkt, was der ist und welche Empfehlungen überhaupt umgesetzt wurden. Wir hören mal direkt in das Gespräch hinein.
Insgesamt hat es 15 parlamentarische Untersuchungsausschüsse zum NSU, zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes gegeben, davon zwei in Thüringen. In Thüringen war der erste von 2012 bis 2014 oder so, dann von 2014 bis 2018, also ein bisschen länger. Und die sind auch sehr unterschiedlich gewesen und auch in den Bundesländern ist es unterschiedlich gewesen. Und wenn wir nur mal Thüringen eben angucken, da hat es dann außer diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ja auch noch eine Enquete-Kommission zu Ursachen und Formen von Rassismus und Rechtsextremismus in Thüringen gegeben, die es auch noch sehr wichtig gewesen. Was sind parlamentarische Untersuchungsausschüsse? Das sind Gremien, die in den Landtagen oder im Bundestag eingerufen werden zur Aufarbeitung eines Problems, eines politischen, gesellschaftlichen Problemfeldes. Und man kann sich das so vorstellen wie ein Gerichtsprozess. Also stark vereinfacht gesagt, da werden natürlich keine Richter dort installiert, sondern das sind Parlamentarier und die Fraktionen und Abgeordnetengruppen wählen da Obleute, wählen da Vorsitzende und wählen da Abgesandte. Da werden dann speziell meistens auch nochmal Mitarbeitende eingestellt dafür, um diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss wissenschaftlich vorzubereiten und nachzubereiten. Und dann setzt man sich intensiv, also auch jahrelang, während der Legislaturperiode mit diesem Problem auseinander. Das heißt, es werden Akten gewälzt, es werden Sachverständige gehört, es werden Zeugenaussagen protokolliert und die ausgewertet und dann kommt man zu Urteilen, dann kommt man zu Beurteilungen und kommt eben auch zu Empfehlungen und das ist gemacht worden. Also es ging darum, sich die NSU-Komplex und seine Konsequenzen eben dort Revue passieren zu lassen, da auch Licht ins Dunkle zu bekommen und anhand eben dieser Aussagen, die in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss getroffen worden sind und die Erkenntnisse, die der Ausschuss erarbeitet hat, dann letzten Endes auch Empfehlungen abzugeben, was sich denn im Umgang ändern muss, was sich als Konsequenz aus dem NSU-Komplex in den Behörden tun muss, in Polizei, in Justiz, in anderen Bereichen der Verwaltung, aber eben auch in gesellschaftlichen Teilbereichen. Und das sind teilweise sehr umfangreiche Beschlüsse gewesen. Und bei diesen Abschlussberichten muss man auch nochmal sagen, da gibt es dann immer den gemeinsamen Abschlussbericht, aber es gibt eben auch Sonderboten, weil man sich ja vorstellen kann, je nach Partei gibt es eben auch sehr unterschiedliche Ansichten, was getan werden muss im Bereich Justiz, Polizei und Demokratieförderung. Und in unserer Studie haben wir uns das mal versucht, systematisch anzugucken, und zwar in einer großen Breite, aber mit einem Fokus auf Sachsen, Thüringen, Hessen und die Bundesebene.
Ist es denn üblich, dass es dann solche, neben vielleicht auch einer parlamentarischen Bewertung, wie diese Empfehlungen umgesetzt werden, dann auch so etwas gibt wie diese wissenschaftliche Studie, für die ja jetzt das IDZ da eingesetzt wurde? Ist es üblich, dass es dann die Konsequenzen und die Empfehlungen der politischen Arbeit sozusagen dann auch wissenschaftlich bewertet werden? Wie kam es denn eigentlich zu der Studie vielleicht?
Ja, also wir haben die Empfehlungen selbst nicht bewertet oder gesagt, das sind gute Beschlüsse gewesen in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, sondern unsere Studie hat zum ersten Mal versucht, eine systematische Auswertung des Umsetzungsstandes der zentralen Ergebnisse dieser Empfehlungen durchzuführen. Ja, dass man sich mal angeguckt hat, welche Empfehlungen gab es überhaupt. Ja, und das hat es ja nicht gegeben, dass die systematisch mal gegenübergestellt worden sind, weil die doch sehr unterschiedlich sind bei 15 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen über diesen langen Zeitraum. Wie gesagt, seit 2012 in der letzte parlamentarische Untersuchungsausschuss ist erst 24 in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen gewesen, ja. Und die Aufarbeitung des NSU-Komplexes läuft bis heute. Ja, also es gibt zum Beispiel in Hamburg, was eben auch ein Land war, wo eben ein Mord passiert ist, des NSU, bis heute eben auch eine wissenschaftliche Untersuchung, um den NSU-Komplex dort weiter aufzuklären, war jetzt gar nicht Teil unserer Untersuchung. Wir wollten eben einen Überblick über die Empfehlungen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben schon in den Kontext abgegeben worden sind, eben über gegenüberstellen. Und diese systematisierte Auswertung, die ging dann eben so weit, dass wir eben auch mal geguckt haben in öffentlichen Dokumenten, also zum Beispiel in sogenannten Antworten der Landesregierung auf kleine Anfragen von Parlamentariern, die selbst wissen wollen, wie ist denn der Stand, ja, dass wir mal gucken wollten in offiziellen Dokumenten, was wird denn gesagt, was haben wir umgesetzt von diesen ehemaligen Empfehlungen, also in Justiz, Polizei, im Bereich der Demokratieförderung, was ist erreicht worden bisher als Reaktion eben auf den veränderten Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Und diese Studie gab es vorher noch nicht. Die ist von der sächsischen Staatsregierung aus initiiert worden. Das ist also praktisch auch eine Auftragsstudie im Auftrag des damaligen sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie und Gleichstellung in Dresden. Ja, und jetzt ist sie veröffentlicht.
Soweit ein Gespräch mit Dr. Axel Saalhäuser, welches Uli im September geführt hat. Das komplette Gespräch könnt ihr nachhören auf unserer Seite www.radio-frei.de.
House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. thought I ran to skinny pieces. Then she cleaned up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done.
Wenn wir so schauen, was für Themen uns beschäftigt haben im September, dann macht uns von Radio Frei auch aus, dass wir immer auch Themen mal in den Fokus rücken, die sonst vielleicht eher vergessen werden in der übrigen Nachrichtenwelt. Und deswegen gibt es auch ganz spezielle Sendungen, die sich wirklich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, wie African Spirit, der einen ganzen Kontinent beleuchtet. Und im September ging es in einer Ausgabe um den Verein Educate Kenia. Und diesen Verein gibt es inzwischen seit 9 Jahren. Der sitzt in Klettbach bei Erfurt. Und die Idee ist, dass eben verschiedene Paten es gibt, die sich um Kinder in Kenia kümmern. Und zwar soll die Bildung gefördert werden, die Schul- und Berufsausbildung von Kindern sozial schwacher und benachteiligter Familien. Deswegen reisen die Paten von Educate Kenia auch mehrfach im Jahr dann in das Land, um sich vor Ort auch einen Eindruck zu machen und konkret zu helfen. Wir hören nach ein paar Takten Musik mal in ein Gespräch hinein, welches Victor von African Spirits mit Gerd und Gabriele Kessler von dem Verein Educate Kenia geführt hat.
African Spirit. Das Thema heute ist Educate Kenya e.V., ein Verein, der sich für die Bildung in Kenia seit x Jahren engagiert und zwar sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ja, nach dieser ersten Vorstellung, euer Projekt, ich würde gerne mal das Thema Aufbau der Schule oder wie ist es dazu gekommen, dass man eine komplette Schule aufbaut, die am Ende 200, nicht 200, sondern wie viele Schüler habt ihr? 700 Schüler betreut. Ja, Gabriele, jetzt bist du dran. Erzähl uns bitte, wie habt ihr das geschafft und wie läuft das momentan?
Es ist ja wie ein kleiner Ball, ein Schneeball oder wie beim heißen Brei. Es geht ja erstmal klein los. Wir haben also klein angefangen. Klein ist gut mit 40 Kindern, die wir gerne betreuen wollten. Das ist auch unser Hauptanliegen. Ja. Kinder aus bedürftigen Familien eine Beschulung in einer guten Schule zu ermöglichen und ein Mittagessen. So haben wir gestartet und hatten auch ganz viele Helfer schon. Und das haben wir über verschiedene Etappen unten auch in Mombasa versucht, an verschiedenen Schulen unsere Kinder eingeführt. Es hat nicht wirklich funktioniert. Wir hatten am Ende keine eigene Kontrolle. Die Ausbildung war nicht gut. Lehrer sind wieder ferngeblieben. Unsere Gelder wurden so doch auch mehr oder weniger veruntreut, sodass wir 2019 dann entschieden haben, wir brauchen ein eigenes Projekt, wir brauchen eine eigene Schule. Und schon ging der Stress los. Wir haben also im Sommer 19, nachdem wir mehrfach in Berlin waren, in Düsseldorf, an ganz vielen Stationen, haben wir gemerkt, wir kriegen ja gar kein Geld, erstmal ein Grundstück zu kaufen. Und dann ist es mit ganz vielen tollen Helfern gelungen, Anfang 2020 ein Grundstück zu erwerben und letztendlich erstmal den Grundstein zu legen, überhaupt ein Gebäude zu bauen.
Okay.
Und im Mai 20, also mitten in Corona, das kam natürlich auch noch erschwerend dazu. Man hat also agiert nur über E-Mail, über WhatsApp. Als wir die 80.000 Euro runtergeschickt haben für das Grundstück, war mir kalt und heiß gleichzeitig. Wir haben geschwitzt. wir haben uns also fast an die Hand genommen, weil mein Mann und ich in dem Moment ja auch mit diese 80.000 gebürgt haben, ja, für diese 80.000. Und wir waren sehr beseelt im Mai, als wir die ersten Bilder...
Vielleicht mal ganz kurz. Wer hat die 80.000 gegeben?
Die haben wir letztendlich in dem halben Jahr zusammengesammelt und wir haben also, der erste Anschub kam dann Ende August, als wir schon das Handtuch werfen wollten, kam von einer Firma für Dachkonstruktionen, eine Firma Bauder aus Stuttgart. Die haben uns vertraut über Freunde, die haben uns das vermittelt. Die haben gesagt, Mensch, wir fangen mal an, 20.000, wenn es gut läuft, machen wir nochmal 20.000. Die waren also so der Anstoß, erstmal auch uns zu ermutigen. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich im Mai schon die ersten Bilder bekommen von dem Fundament und waren also ganz selig, dass es richtig losgeht. Okay. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu Deutschland. Dann passieren die Dinge allerdings so ein bisschen auch mit Geldzuwendung, aber im Mai Fundament und im Januar 21 waren schon 150 Kinder im ersten Gebäude beschult.
Okay, das ist eine Leistung.
Das klappt hier in Deutschland nicht, da wäre noch nicht mal der Bauantrag durch in dem halben Jahr. Und dann haben wir sogar Mitte 21 schon mit dem zweiten Gebäude beginnen können, weil das war ganz schnell klar, die Schule steht in einem sehr armen Gebiet. Natürlich, das ist unser Anliegen. Wir wollen Kinder fördern, unterstützen, eine gute Schulbildung zu bekommen, die aus armen Familien sind. Dafür sind wir angetreten. Also haben wir auch die Schule in so einem Gebiet errichtet. Und sie ist recht schnell gewachsen. Auch unser Verein ist recht schnell gewachsen. Und wir haben ein zweites Gebäude gebaut. Wir haben dann ein Kindergartengebäude gebaut. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir 220 Patenschaften haben. Das bedeutet, 220 Kinder werden von deutschen Sponsoren gefördert, indem von diesen Sponsoren das Schulgeld bezahlt wird und ein warmes Mittagessen. Und knapp 500 Kinder kommen noch aus Familien aus der Umgebung, auch in der Regel aus ärmlichen Familien, das ist sehr unterschiedliche Schichten, die aber ihre Kinder in unsere sehr, sehr gut mittlerweile ausgestattete Schule schicken. Im Moment geht's bis zur Klasse 9 und für wenig Schulgeld. Und das ist eigentlich das, was uns wichtig ist. Es können also auch Familien ihre Kinder bei uns anmelden, die eben über nicht so viel finanzielle Mittel verfügen. Das Schulspektrum in Kenia ist ja sehr breit. Wir haben einmal die staatlichen Schulen mit 100, 120 Kindern in einer Klasse, die kaum eine Chance haben, überhaupt eine höhere Schule zu besuchen. Und wir haben das Spektrum Privatschulen, amerikanische, englische Schulen, konfessionelle Schulen, katholische, muslimische Schulen, da bezahlen aber die Eltern $500 pro Term, also sprich $1,500 im Jahr, und das ist ja für die Masse der Kenianer gar nicht zu stemmen.
Ja, das ist ja utopisch.
uns weiterhin den Monatsrückblick für September hier bei Radio Frei, dem Freien Rundfunk Erfurt International. Und wir haben verschiedene Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner direkt auch hier im Studio A gehabt. Unter anderem Lena Kuhn. Sie ist seit 1. September die neue Kulturlotsin in Erfurt, beziehungsweise sie ist eigentlich nur Elternzeitvertretung für Theresa Krömer. Und temporär sozusagen macht sie das. Und sie war hier und war total begeistert, weil sie auch eine Radiovorgeschichte hat. Sie hat sich für Schulradio interessiert. Sie kommt ursprünglich aus Bayern und wollte immer zum Radio. Also ganz konkret zum Freien Radio, ist dann in den hohen Norden gegangen, nach Schleswig-Holstein, nach Kiel, um dann hier in Erfurt zu landen. Und Marie hat mit ihr gesprochen, nicht nur über ihre Radioerfahrung und Radioleidenschaft, was sie eigentlich an Vorteilen sieht für das Freie Radio. Sie hat sinngemäß gesagt, man kann sich wirklich austoben, man kann seine Themen suchen, sondern es ging natürlich auch ganz konkret um ihr Verständnis der Kulturlotsin. Und sie hat nochmal beschrieben, was eigentlich eine Kulturlotsin macht und wie sie ihre Aufgaben sieht.
Also man ist so das Mittelglied zwischen der Verwaltung und der freien Szene in Erfurt. Ich bin so ansprechbar für, das wird jetzt demnächst wieder ganz doll aktuell sein, für so Fördermittelbeantragungen und Empfehlungen, hey, wo kann ich denn noch irgendwie Fördermittelgelder bekommen? Aber auch für so Fragen zum Thema, hey, wir wollen uns vielleicht als Verein ausgründen, wie geht das? Hey, wir würden gerne auf dieser Grünfläche veranstalten, wie beantragen wir die eigentlich? Mhm. Ich kann unterstützen so bei Beratung zur Öffentlichkeitsarbeit, aber auch bei so Vermittlung von Räumlichkeiten und bei AnwohnerInnen-Konflikten. Also wenn es Lärmkonflikte gibt, bin ich auf jeden Fall immer mit dabei. Das ist so, man ist so, man hat bei beiden einen Fuß in der Tür im besten Fall und kann zwischen beiden vermitteln und teilweise auch übersetzen, weil also die Sachen, wie eine Verwaltung denkt, sind nicht die Sachen, wie ein freier Künstler denkt und umgekehrt.
Hm. Nun ist es ja aber für dich vermutlich auch ein neues Terrain, also zumindest so in dieser Krassizität, was Verwaltung angeht. Also vorher warst du ja auch eher auf der anderen Seite oder auf der Konsumentinnenseite oder so. Du bist jetzt seit 1. September damit dabei, also 3 Wochen oder was? Wie viel Prozent weißt du schon alles?
Auf gar keinen Fall, nein. Man hört mir ja an, dass ich eine junge Frau bin. Das ist manchmal hinderlich und manchmal hilfreich. Und das ist auch in diesem Fall so. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Momente, wo man weiß, okay, das wird mir jetzt ausführlich erklärt als anderen Leuten, weil man, glaube ich, hört, so viel weiß ich darüber noch nicht. Ich habe ganz tolle Kollegen, liebe Grüße, die ganz toll Fragen beantworten können auch. Und Theresa hat auch eine Hammer-Übergabe hingelegt. Also ich habe auch sehr, sehr großen Wissensschatz von Theresa, der da ist. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe vielleicht 3% von dem, was Verwaltung ist, erschlossen, wenn es hochkommt und mit Zahlen mogeln. Und bin da auf jeden Fall auch gar keine Expertin noch und würde mich aber darauf einlassen, mich weiter da rein zu steigern, wenn das für Leute nötig ist.
Und es ist ja manchmal auch gar nicht schlecht, auf gewisse Dinge nochmal einen frischen Blick zu werfen. Ne? Also klar, das eine ist Wissen um Verwaltungsdinge, auch um den anderen zu helfen, die Kultur machen wollen. Aber genau, du hast, oder ich bin auf die Idee gekommen, dich einzuladen, weil du den Lotsinnenbrief geschrieben hast, also so eine Art Newsletter oder was, so von deiner Stelle. Und da hast du dich selber auch so ein bisschen vorgestellt. Und eine Sache, die du geschrieben hast, war, dass du auch, seit du Kulturlotsin bist, nochmal gemerkt hast, wie noch vielfältiger Erfurt in der Kultur ist. Ist ja eigentlich auch logisch, weil als normaler Mensch bewegt man sich ja so in den Kreisen, in denen man sich halt bewegt. Und jetzt hast du irgendwie nochmal eine andere Position. Was waren denn so Dinge, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest?
Also zum Beispiel, was in den Ortsteilen abgeht, ne, schneidet man immer nur so peripher mit. Ich lebe sehr gerne im Erfurter Norden und kriege deswegen die Kulturszene da so mit. Das bedeutet aber, der Erfurter Südosten ist für mich nicht unerschlossenes Terrain, aber auf jeden Fall ausbaufähig erschlossenes Terrain. Ich habe sehr viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht, weil ich das ja auch studiert habe, Kinder- und Jugendmedien. Das heißt aber, mir fehlen zum Beispiel auch total viele Einblicke ins Thema Senioren oder auch Familien. Was so für Familien geht. Ich zum Beispiel, eine der Sachen, die mich total umgehauen hat, war das Konsumcafé in Dingelstädt, glaube ich. Weil mega Konzept, saucoole Leute, krasse Arbeit, krasse Freizeitgestaltung und mega wichtig aber auch, weil Daseinsfürsorge auf jeden Fall ein Punkt ist, der das Leben schön und wichtig und reich macht. Und das hat mich so richtig, also dass Leute da wirklich ihre gesamte Freizeit reinstecken, finde ich krass und bemerkenswert und habe großen Respekt davor. Und das ist so eine der vielen Aspekte. Also ich habe zu Theresa damals gesagt, wenn die Erfurter Kulturszene ein Buch wäre, dann waren bei mir die Seiten vorher auf jeden Fall vollgeschrieben und mittlerweile würde ich sagen, sind sie maximal noch Bibelseiten dick, weil so vielfältig Dinge gefächert sind hier in Erfurt.
Hm. Wenn Theresa, sie hat dich eingearbeitet, du sagst, sie hat das sehr gut gemacht. Was hat sie denn vielleicht auch aus ihrer Erfahrung gesagt, was irgendwie schwierige Sachen sind, wo du irgendwie, oder was denkst du, was sind vielleicht auch Hürden oder Dinge, wo es irgendwie ja schwierig wird in deiner Arbeit?
Also es ist ja schon, ich bin ja reingestartet mit, oh nein, es gibt kein kulturelles Jahresthema. Und das hat sich gestern übrigens geändert.
Oha, hätte ich dich eh noch gefragt, ja.
Genau, aber das war so eine der großen Herausforderungen, eben, dass die Haushaltslage so ist, wie sie ist in der Thüringer Landeshauptstadt und man mit den Mitteln der Landeshauptstadt eben die Kulturförderung gestaltet und eben dann auch gucken muss, so wie ist es gerecht, dass Sachen bei allen Stellen gekürzt werden und dann wohl eben auch in der Kulturdirektion. Gleichzeitig hängt da sehr viel Herzblut von Leuten dran und auch wirklich einfach eine Finanzierung ihrer künstlerischen Tätigkeit. Also das auf jeden Fall war so schon mal ein Banger zum Anfang. Ich bin mir aber sicher, dass auch so Lärmkonflikte mich weiter begleiten werden. Und habe da auch großen Respekt vor allen Kulturschaffenden, die wirklich Punkt 22 Uhr ihren Leuten den Stecker ziehen, weil ich weiß, dass das hart ist. Und auch diese Auswirkung zwischen wie viel freie Kulturgestaltung geht und wie viel Rücksichtnahme auf andere muss man dann eben auch machen. Kann man einfach mal, also wirklich eines der Sachen, die mich sehr beeindruckt hat, war diese junge Person, die vor ein oder zwei Jahren das Stauffenberg-Allee-Fest organisiert hat und einfach die Staufi komplett dicht gemacht hat. Das ist natürlich auch eine Abwägung, ne? Lässt man dann da, also macht man das eben genau deswegen oder sagt man, okay, man kann das nur einmal im Jahr machen, auch das Magdeburger Allee-Fest, man kann das nur einmal im Jahr machen, weil das so eine Hauptverkehrsstraße ist und man belastet alle anderen um diese Verkehrsstraße rum, die da irgendwie auch in der Abhängigkeit von sind, weil man dann zum Beispiel ja auch schwer durchkommt, wenn irgendwie ein Notfall ist oder sowas mit einem Rettungswagen, dass man das so abwägen muss. Also das sind einfach sehr viele Perspektiven, die da reinzählen. Und die Perspektiven, die mir am Herzen liegen, können nicht immer die wichtigsten Perspektiven sein, weil dann wird man anderen Leuten auch nicht gerecht. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Abwägung.
Du hast gerade schon die finanzielle Haushaltslage der Stadt angesprochen. Ich war vor ein, zwei Wochen in Chemnitz, um mir dort ein bisschen Kultur anzugucken und hatte da auch Gespräche mit Einwohnenden. Und mir ist fast so der Mund aufgeklappt, als sie erzählten, was die so generell für eine Kulturförderung haben. Das ist irgendwie viermal so viel wie in Erfurt, obwohl das auch eine nahezu vergleichbare Stadt ist, also natürlich auch nicht und so. Da dachte ich, krass, echt? Ich dachte, in Erfurt ist es eigentlich ganz, jetzt nicht so schlecht, aber es geht halt auch noch anders. Und nun, vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären mit dem kulturellen Jahresthema. Das ist ein Fördertopf, der alle zwei Jahre aufgebracht wird. Nächstes Jahr wäre es wieder soweit. Und nun war die Aussage, wir haben keine Kohle und müssen da erstmal kurz ein Stoppschild zeigen. Du hast gesagt, gestern hat sich da was verändert. Was denn?
Gestern war Kulturausschuss-Sitzung. Und im Kulturausschuss fand sich eine politische Mehrheit dafür, dass man eben in den nächsten Stadtrat einbringt, dass es doch ein Jahresthema geben soll. Und dass diese Gelder doch gefunden und bereitgestellt werden. Was ja auch einfach, ne, man muss sich im Hinterkopf auch nochmal hervorrufen, was sind denn so Jahresthemen, die schon passiert sind. Und was für mich da ganz zentral ist, ist, es gab mal eins zum Thema Barrierefreiheit oder Barrierearmut. Also, dass man Kulturveranstaltungen für viele Menschen zugänglich macht. Und das hat einen, ich glaube, wirklich krassen nachhaltigen Effekt gehabt. Mir ist es noch nicht untergekommen, dass Leute wirklich so krass darauf achten, hey, wo machen wir was? Wie wäre es, wenn wir unsere Veranstaltung im Brühler Garten machen, weil es eine barrierefreie Toilette dort gibt? Und das ist ein krasser Mehrwert für die gesamte Kulturszene der Stadt, aber auch für die Stadt an sich, der da geschaffen wird, von Menschen, die das, ja, die sich dann halt auch aufgrund dieses aufgerufenen Themas ein Jahr lang einer Sache widmen. Und jetzt ist das politische Signal da, hey, wir wollen in diese Richtung gehen und ich hoffe, dass es dann halt auch im Haushalt drinsteht. Das ist natürlich der Beschluss gefasst worden, vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses. Das heißt, der Kulturausschuss hat gesagt, wir hätten das gerne. Und bitte schreibt das in den Haushalt rein. Wenn aber am Ende im Haushalt wirklich das Geld dafür nicht da ist, fällt es wieder raus. Also komplett gesichert ist es nicht.
They'll stop at the traffic light. The sun is painting the crossroads with fire.